Ja, lass dich nicht einbügeln. Das hat ja nicht funktioniert. Er hat sich nicht einwickeln lassen. Er hat sich schon einwickeln lassen und wahrscheinlich gewartet, was kommt jetzt. Aber irgendwie hat er sich dann doch noch wieder da befreien können, der Elia. Lass dich nicht einwickeln. Ihr habt das gleiche Bild auf dem Flyer wie auch ihr auf der Folie. Ich war ein bisschen unglücklich. Ich dachte, kann man dann doch nicht so gut erkennen. Aber ich denke, hier auf dem Bild, auf der Folie kann man gut erkennen, worum es geht, oder? Was soll das darstellen?
Eine Spinne.
Eine Spinne, die macht sich gerade ihr Abendbrot. So, die spinnt so eine Fliege rein. Und der Abschnitt dazu steht im Kolosserbrief. Ich habe ja gerade so eine Miniserie über den Kolosserbrief, zweiter Teil, Kapitel 2. Grundlage für die Predigt und so einige Gedanken sind auf Seite 4 des Flyers. Und ganz rechts ist der Predigtext in Auszügen. Und den lese ich mal. Gebt Acht, dass euch niemand einfängt, weder durch seine Philosophie noch durch falsche Lehren, die nur auf menschlicher Überlieferung beruhen. Ihre Grundlage sind die Elemente dieser Welt und nicht Christus. Denn in ihm ist die Gottheit und mit der ganzen Fülle ihrer Kraft leibhaftig gegenwärtig. Und auch ihr habt Anteil an dieser Fülle, weil ihr zu Christus gehört. Und er steht als Haupt über allen Mächten und Gewalten. Ja, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlung, aber Gott hat euch zusammen mit ihm, also mit Christus, lebendig gemacht, indem er uns alle Verfehlungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein getilgt, den wir eigenhändig unterschrieben hatten, einschließlich seiner Vorschriften, die gegen uns standen. Er hat ihn ans Kreuz angenagelt und damit beseitigt. Also die Schuld, den Schuldschein beseitigt. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Er führt sie im Triumphzug mit, der für Christus abgehalten wird. Das sind auch nur Auszüge aus dem ganzen Abschnitt. Wenn ihr eine eigene Bibel habt, vielleicht sogar dabei, könnt ihr es nachlesen. Es ist unmöglich, im Rahmen einer einzigen Predigt diesen Text erschöpfend zu behandeln. Da musste man schon mehrere Bibelarbeiten für ansetzen. Aber Paulus hat den Kolosserbrief ja auch nicht dafür geschrieben, dass wir ihn erschöpfend behandeln, sondern dieser Brief soll Erschöpfte behandeln. Das ist ein Unterschied. Denn mit Erschöpfen hatte er es zu tun. Also, ihr lieben Erschöpften, meine Runde, seid ihr alle erschöpft? Ja, einige werden sich schon freiwillig hier, keine Angst, ich werde euch nicht nach vorne reden. Bitten, passt auf, es geht um eure Freiheit. So, endlich frei. Er, Gott, hat den Schuldschein getilgt und damit beseitigt. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Also ich habe überlegt, wo fange ich an bei diesem Abschnitt und habe den wieder und wieder und wieder gelesen und am Schluss dachte ich so, das Ende, da muss ich anfangen. Am Ende muss ich anfangen, weil sonst ist eigentlich das Ganze gar nicht so klar. Es geht eigentlich um die Freiheit. Es geht um unsere Freiheit. Und darum muss ich am Ende vom Text anfangen. Das Gute am Evangelium ist, es bringt uns die Freiheit. Es macht ja gar keinen Sinn, zu sagen, pass auf, dass man dich nicht einwickelt, wenn man eh schon unfrei ist. Die Fliege auf der Seite 1, die ist vorher frei herumgeflogen. Die hat das Leben genossen und weil sie so frei war, musste sie natürlich aufpassen. Sie hat aber nicht aufgepasst und ist zum ins Netz reingeflogen und wurde prompt eingewickelt und eingespeichelt und in ein Abendbrot verwandelt. Also eigentlich geht es hier um die Freiheit und wie man sich diese Freiheit erhält, wie man aufpasst, dass man die Freiheit nicht wieder verliert. Das Gute an der christlichen Botschaft, das Gute am Evangelium ist, es bringt uns die Freiheit. Und jeder, Jeder, der gläubig geworden ist, hat so seine eigene Befreiungsgeschichte zu erzählen. Ich bin ganz fest davon überzeugt, jeder, der Jesus kennt, kann erzählen, in welchem Bereich es für ihn so ganz besonders frappierend war, dass er Befreiung erlebt hat. Als Jude ist sich der Paulus ganz besonders bewusst gewesen, wie wir als Menschen Gott gegenüber in tiefer, tiefer Schuld verstrickt sind. Diese Schuld umwickelt uns, umgab uns und macht uns völlig bewegungsunfähig, dass wir da auch gar nicht mehr rauskommen. Ohne fremde Hilfe geht es gar nicht. Wer hat die Schere? Gott selber hat die Schere. Jesus ist die Schere. Er hat am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Und wer sich darauf einlassen will, der kann Befreiung erleben. So als Jude ist ihm das ganz besonders klar geworden. Weil wir aber viel zu sehr von unserem westlichen, von unserer Mehrheitsgesellschaft geprägt sind, ist uns das schon so in Fleisch und Blut übergegangen. Gott gibt es nicht. Wenn es ihn gibt, bin ich ihm zu gar nichts verpflichtet. Im Gegenteil, Gott ist mir zu was verpflichtet. Der muss nämlich dafür sorgen, dass es mir gut geht. Und wenn er das nicht macht, dann motze ich rum und dann distanziere ich mich von ihm. So, also wir können von unserer Herkunft her, von dem, was so im Schwange ist bei uns, oftmals wenig damit anfangen, dass Jesus sein Leben gelassen hat, damit wir von unserer Schuld frei werden. Aber eine Wahrheit ist es doch. Denn es ist ja möglich, dass jemand so fröhlich vor sich hin lebt und hat keine Ahnung, dass er das über beide Ohren verschuldet ist. Das ist eine Tatsache. Dann kommt einer und sagt ihm, du kriegst hier kein Geld mehr bei der Bank, weil dein Konto ist überzogen und du bist über und über in Schuld. Was? Das ist ja Quatsch. Mit dieser Nachricht kann ich jetzt gar nicht anfangen. Ich fühle mich gar nicht so. Ja, ist aber eine Tatsache. Und so ist es eben auch mit der Schuld vor Gott. Dadurch, dass Jesus für unsere Sünden starb, ist der Schuldschein komplett abgelöst. Den gibt es nicht mehr. Der ist entwertet, abgeknipst. Und wir sind schuldenfrei. Endlich schuldenfrei. Was für eine Nachricht für alle, die wissen, wie sich das anfühlt, in Schulden zu sein. Du bist frei. Du kriegst wieder Geld bei. Du kannst wieder was kaufen. Du brauchst dir auch keine Sorgen mehr zu machen. Eine riesen Befreiung. Also erwarte nie weniger von Jesus, von ihm, als dass er dein Befreier ist. Und das ist er. Dein Befreier. Paulus schreibt auch an ehemalige Heiden hier in Kolosse. Und Heiden, bei Heiden ist es oftmals so, dass sie voller Angst ihr Leben zu bringen. Angst vor Geisterwesen und Dämonen. Vor Gewaltigen und Mächtigen. Und da schreibt der Paulus, er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Leute, habt keine Angst. Seid ihr abergläubisch? Hat mal eine Wahrsagerin euch gesagt, dann und dann wirst du sterben an dem und dem Tag? Vergiss es. Vergiss es. Das sind Mächte, die hat Gott längst besiegt. Und er führt sie zur Schau wie so nach so einer Siegesparade. Und am 24. Juni 1945 gab es eine gewaltige Siegesparade in Moskau. Da wurden Kolonnen und Kolonnen deutscher Kriegsgefangener vor den Roten Platz geführt und an der begeisterten Bevölkerung vorbei. Und am Schluss kamen dann Elitesoldaten der Roten Armee und die hatten die ganzen Standarten von der NSDAP, von der Nazi-Partei, dabei und die machen dann Halt und dann schmissen sie die ganzen Standarten auf einen Haufen und als Zeichen, dass mit dem Spuk ein Ende ist. Und so macht Gott es auch mit den Mächten und Gewalten, was immer es geben mag. Nur von diesem Hintergrund kann man überhaupt verstehen, was Paulus hier eigentlich meint. Mit seht zu und lasst euch nicht einwickeln. Die Frage ist ja, was ist deine Befreiungsgeschichte? Paulus macht so ganz paar Skizzen von seiner Befreiungsgeschichte. Der Schuldschein, für den ist bezahlt. Jesus ist gestorben und er macht auch nur einen ganz kleinen Strich über die Befreiungsgeschichte der Kolosse. Die Mächte und Gewalten, die sind besiegt. Und meine Geschichte ist, Jesus ist aufgestanden. Er hat mich befreit von der Angst vor dem Sterben, was mich sehr geplagt hat als Jugendlichen. Für mich ist das Sterben nicht mehr die ultimative Ausweglosigkeit, sondern Jesus ist mein Ausweg. Er ist das Tor zur Ewigkeit, die Tür zum Vater, das weiß ich. Das war eine gewaltige Befreiung. Eine andere Geschichte, nicht meine eigene Geschichte, aber eine andere Geschichte habe ich euch mitgebracht. Ihr seht hier einen Mann, einen jungen Mann, 50 Jahre alt. Thorsten, sein Name. Das ist der Thorsten. Er hat eine Drogenvergangenheit und er lebt jetzt in Hannover. Er hat bei der Therapieeinrichtung Neues Land nicht nur die Freiheit von den Drogen gefunden, sondern auch ein neues Leben. Und er erzählt ganz kurz in dieser Zeitschrift von seinem Lebensweg. Er schreibt: Ich fühlte mich in der Beziehung zu meiner Mutter irgendwie gefangen und konnte mich nicht frei entfalten. Das ist ja die Geschichte von manchen. Ich wollte immer, dass es meiner Mutter gut ging. So fand ich überhaupt nicht zu mir. Ich war abhängig von ihrer Verfassung. Ich dachte immer nur an ihr Glück und dachte, ich habe kein Recht auf meine eigenen Bedürfnisse. Das konnte ich auf Dauer nicht aushalten. Ich befreite mich, indem ich anfing, Drogen zu nehmen. Also raus aus der Gefangenschaft, hin zur vermeintlichen Befreiung, Drogen. Ich kam da über meine Krankenpflegeausbildung einfach ran. Es war überhaupt keine Schwierigkeit, zum Beispiel an Benzos zu kommen. Nur mit ihnen war ich den Anforderungen der Ausbildung und meines Lebens gewappnet. Ich fühlte mich nicht mehr so überfordert und war lockerer und freier im Umgang mit anderen Menschen. Hatte weniger Hemmungen und alles ging einfacher und leichter. Auch der Alkohol tat es seine. Den hatte ich schon seit längerer Zeit hilfreich in Anführungszeichen erlebt. Ich kam einfach lockerer und lustiger drauf. Mein Weg in die Sucht, in die Abhängigkeit, war dann ein schleichender Prozess. Ich nahm es gar nicht richtig wahr, aber auf einmal war ich voll drauf und konnte gar nicht mehr ohne. Das Spektrum meiner Drogen erweiterte sich ständig und ich wurde süchtiger und kaputter. Seine Geschichte ging dann weiter, er verlor schließlich mit 30 seine Arbeit und mit 40 war er gar nicht mehr in der Lage, überhaupt eine Arbeit auch nur zu suchen und er wurde früh berentet mit 40. Ja. Also mittlerweile ist er seit 10 Jahren in Rente. Ich hatte keine Hoffnung mehr, keine Kraft und litt unter Depressionen. Ich war so eingestellt, dass ich dachte, bis an mein Lebensende mit Substitution leben zu müssen und dann niemals wieder rauszukommen. Aber erstaunlicherweise hatte ich meine Sinnlosigkeit dann doch irgendwann so satt, dass ich neu nach einer Chance für mich suchte. Ich wollte leben. Da fand ich in der Zeitung in Bremen einen Bericht über das Café Chance. Das ist das Café von Neues Land Bremen. Also suchte ich sie dort. Ich hatte in früheren Jahren schon mal nach Gott gesucht und ihn auch schon mal gefunden. Ich erinnerte mich daran, ich wollte ihn neu erleben. Auf einmal war es mir so, als wenn Gott zu mir sagte, ich bin der Herr, dein Arzt, der dich heilt. Das gab mir Hoffnung. Ich begann mich nach Gott auszustrecken. Die Leute vom Neuen Land Bremen gaben mir Hoffnung und es gab tatsächlich eine Chance für mich. Es dauerte zwar ca. 2 Jahre, aber auf einmal war der Weg für mich offen ins neue Land nach Hannover. Das erlebte ich als Zuwendung. Mir war auf einmal klar, dass Gott mich liebt und ich war wie gelöst, als ich mich entschied, ich mache Therapie. Meine Therapie habe ich inzwischen abgeschlossen. Ich habe viel gelernt, aber ich lerne weiter, auch wenn ich schon 50 Jahre alt bin. Ich bin in der Gemeinschaft des neuen Landes geblieben und lerne in Freiheit zu leben. Ich merke, wie ich da hineinwachse. Ich habe selbstständig zu laufen bekommen, ohne meine Mutter. Und ich komme voran. Es geht ohne Drogen. Ich kann authentisch sein, der ich bin. Ich kann zu meinen Gefühlen stehen, werde sicherer, erkenne meine Grenzen und mein Maß und richte mich entsprechend ein. Ich kann mir etwas zutrauen, muss nicht mehr kneifen und brauche keine Drogen mehr zu meiner Veränderung. Ich mache Fehler und kann sie korrigieren. Ich muss nicht perfekt sein. Es geht mir gut und ich kann mich bejahen. Ich habe wieder eine positive Einstellung zum Leben und kann Herausforderungen bejahen und angehen. Ich muss nicht immer tolle Gefühle haben. Ich freue mich über Aufgaben und freue mich, gebraucht zu sein. Von meiner Mutter habe ich mich abgegrenzt. Das bedeutet nicht, dass ich sie weniger liebe. Aber ich kann jetzt auch meine Bedürfnisse besser berücksichtigen. Ich bin raus aus der Abhängigkeit. Mein Vater ist gestorben. Ich wachse aus meinen Wurzeln, die ich in Gott wiedergefunden habe. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Lebensbild, weil es sehr realistisch ist. Und wie er auch so beschreibt, dass er in die Freiheit hereinwächst. Und ich glaube, das kann auch unsere Geschichte sein, dass wir in die Freiheit hineinwachsen und in die Wurzeln hineinwachsen, die uns tragen und halten in Jesus Christus. Das soweit zum Thorsten. Ihr könnt eure Befreiungsgeschichte vielleicht auch einmal hinzufügen, wenn Gelegenheit ist. Gebt Acht, dass euch niemand einfällt. Kennt ihr das Bild? Ah, übrigens viel, viel mehr. Ganz, ganz tolle Bilder von unserem Familienfest am vergangenen Jahr findet ihr auf unserer Homepage unter Bildergalerie. Fast 300 Bilder haben wir da veröffentlicht. Super, die kann man auch runterladen, dann habt ihr sie in eurer persönlichen Album. Eine Szene vom Familienfest, der Wurzelwander muss ganz schön aufpassen. Aber eigentlich ist er schon geliefert. Seine Bonbons ist er jedenfalls los. Ein Spaß, der schon Kult ist bei uns seit vielen, vielen Jahren. Gebt Acht, schreibt Paulus. Er schreibt es an seine Freunde in Kolosse, in der heutigen Türkei. Gebt Acht, dass euch niemand einfängt. Dieses Wort hat in der griechischen Sprache einen ganz speziellen Klang. Ich meine, wir überhören das so ganz schnell, wenn wir Bibel lesen. Naja, anfangen halt. Aber es hat einen speziellen Klang. Die Kolosser dachten bei diesem Wort als Griechen natürlich sofort an Menschenräuber, die Sklaven einfangen. Das war ein alltägliches Phänomen, wenn man auf Reise war, so irgendwo unbewachte Straße in den Bergen, könnte es passieren, dass Räuber auftauchen, nicht nur ausrauben, sondern die Menschen selber rauben und sie als Sklaven weiter verkaufen. Da hatten sie wahnsinnige Angst davor. Da klingelten alle Alarmglocken, als sie diesen Satz lasen vom Paulus. Die Freiheit, ja, die können wir auch wieder verlieren. Die Freiheit, von der ich gerade gesprochen habe, auch draußen, kann seine Freiheit wieder verlieren unter bestimmten Bedingungen. Wir müssen aufpassen. Das gilt insbesondere natürlich für Leute mit Suchtvergangenheit, aber es gilt auch für andere Leute. Passen wir gut auf die Freiheit auf, die Jesus uns geschenkt hat. Hüten wir sie, als ob es ein wertvoller Schatz ist. Denn es ist ein wertvoller Schatz. Wer neu im Glauben ist, der macht schnell Bekanntschaft mit zwei Gefahren, zwei Kreuzspinnen sozusagen, die so an der Ecke lauern, die Freiheit wieder zu verlieren. Der Hans Brandenburg, der lebt auch schon lange nicht mehr, ein Pastor, hat beschrieben, die Kinderkrankheiten des Glaubens, zwei Kinderkrankheiten hat er dort behandelt in diesem kleinen Buch. Einmal das Problem der Gesetzlichkeit. Also das Missverständnis, dass der Glaube eine Sammlung von Regeln und Vorschriften sei. Das ist Gesetzlichkeit. Passt auf, wenn sich der Glaube reduziert nur auf Vorschriften und Regeln, dann seid ihr schon umgarnt und in die Falle gegangen. Und zweitens mit dem Missverständnis, dass wir die Freiheit, die Jesus uns geschenkt hat, auch für eigensüchtige Zwecke missbrauchen. Und das geht eben auch sehr schnell, dass wir uns anpassen an unsere Mehrheitsgesellschaft. Da wird ja dann propagiert, muss auch was für dich rausspringen, was bringt dir das? Das ist so immer die Frage, die im Raum steht. Und wenn das hauptsächlich die Frage ist, ja, dann sind wir in diese Falle gegangen. Gerade das Gegenteil. Immer der Feind des einen Extrems oder der Freund des einen Extrems ist das andere Extrem. Gib Acht, dass euch niemand einfängt, weder durch seine Philosophie noch durch falschen Lehren. Die Leute in Kolosse waren schon in Ordnung, eine Gemeinde, die in Ordnung war. Es gab keine großen Entgleisungen, so sexueller Natur oder anderer, aber da war eine gewisse Lähmung, so eine chronische Bedrücktheit. Habe ich schon mal erzählt. Auch andere Symptome wären denkbar, die waren jetzt nicht in Kolosse so ganz stark, aber in anderen Gemeinden. Alles, was nicht der Gemeinschaft mit Christus entspricht, kann man darunter fassen. Bei den Galater zum Beispiel war es Gesetzlichkeit und eine gewisse Bissigkeit im Umgang. Ja, sieh zu, dass keiner den anderen auffrisst, schreibt Paulus an die Galater. Man kann sich auch durch Philosophie und falsche Lehren einwickeln lassen. Das ist Paulus' großes Thema. Und jetzt über alle erleichtert, weil mit Philosophie haben wir alle gar nichts zu tun. Wir können auf Schlag 5 Spieler der deutschen Nationalmannschaft im Fußball aufzählen. Aber zählt mal 5 zeitgenössische Philosophen auf. Wer kann das? Die schreiben ja Bücher, die niemand liest. Ja, kein Problem, nicht unser Problem. Lassen wir uns also auch gar nicht von einfangen, auf gar keinen Fall. Der Adolf Schlatter, das war mal ein Theologieprofessor in Tübingen, der hat so ungefähr so geschrieben: Alles, was mit Theorien über Gott, die Welt, über die richtigen Werte und den Sinn des Lebens zu tun hatte, nannte man damals, im ersten Jahrhundert, ratet mal wie, Philosophie. Alles. Alles. Nicht nur, was die großen Philosophien geschrieben haben. Wenn das so ist, dann habe ich ja einen Haufen Philosophen vor mir. Dann sagt, ist jeder von euch ein Philosoph? Jeder macht sich doch seine Gedanken über Gott, über die Welt, über die Werte und den Sinn des Lebens. Wir können ja gar nicht ohne. Wir bringen ständig Philosophien hervor. Ich habe euch da zum Beispiel mal eine philosophische Zeitschrift mitgebracht, damit ihr auch seht, dass ich mich weiterbilde. Men's Health. Gibt es auch in Deutschland, nicht nur in Amerika. Da sind Werte drauf. Stark wie nie. Was Frauen verrückt nach Sex macht. Morgen sofort war. Die 4 besten Gerichte für Pumpe und Potenz. Also endlich weiße Zähne. Es ist sagenhaft. Das ist Philosophie. Das ist Philosophie. Ja, da begegnet uns Philosophie. Wenn uns hier schon, aber es sind auch gute Themen bei, also es ist jetzt nicht so, wo man als 50-Jähriger verzagen müsste, das ist jetzt nichts. Also hier zum Beispiel Unternehmensart, ein Kumpel ist knapp bei Kasse, ich möchte ihm was leihen, aber es heißt ja immer, bei Geld hört die Freundschaft auf. Was also kann ich tun? Gute Frage. Und hier sind Philosophen gefragt. Ja? Also es ist nie alles schlecht. Wirklich, ich will es nicht verreißen, die tolle Zeitschrift. Verschenken mit jemand anderem. Okay. Aber ich wollte damit nur sagen, Philosophie begegnet uns auf Schritt und Tritt. Überall. Überall, auch hier natürlich, klar. Es ist nicht alles schlecht, was hier drin steht, aber es ist auch nicht alles gut. Es ist nicht alles schlecht, was uns an Philosophie begegnet im Fernsehen oder sonst wo. Aber es ist auch nicht alles gut. Wir müssen halt aufpassen. Philosophie ist erstmal nichts Schlechtes. Philosophie heißt übersetzt Liebe zur Weisheit. Und das ist auch toll. Also die Liebe zur Weisheit wird auch in der Bibel propagiert. Schaut mal bei den Sprüchen, da steht ein ganzes Kapitel, wie toll die Weisheit ist. Die bewertet es ganz hoch, aber es gibt eben nicht nur gute Philosophien, es gibt auch schlechte Philosophien. Es gibt vermeintliche Weisheiten, die in Wirklichkeit keine sind. Und die Frage ist, was macht eine Philosophie zur schlechten Philosophie? Wo muss man aufpassen? Also hütet euch vor Philosophien, dann geht es weiter in den Text, die nur auf menschlicher Überlieferung beruhen. Ihre Grundlagen sind die Elemente der Welt. Nochmal, falsche Philosophien sind gefährlich weil sie ein freiheitsberaubendes Potenzial haben. Und weil wir mit ihm operieren, ohne Gedanken. Also wer sich das gekauft hat, der hat sich nicht überlegt, dass es eine philosophische Zeitschrift ist. Das ist auch nicht die Philosophie damit einkauft. Die echte Weisheit, da sage ich jetzt einen ganz wichtigen Satz, fängt erst da an, wo man Gott in der Rechnung hat. Die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Steht im Alten. Gute Philosophie hat Gott immer mit in der Rechnung. Echte Weisheit kommt nämlich von Gott. Wenn einer weise ist, dann ist es Gott. Falsche Weisheit beruht dagegen auf menschliche Überlieferung. Die nur auf menschliche Überlieferung beruht, steht hier. Paulus hat eine solche Philosophie vor Augen, die nur auf menschliche Überlieferung beruht. Leider hat sich seit damals nicht ganz so viel geändert. Die wissenschaftliche Elite bestätigt sich gegenseitig. Und die, die zwar nicht so richtig selber Elite sind, aber die gerne dazugehören wollen, die glauben das. Die glauben ihm, weil die sich gegenseitig bestätigen und gemeinsam die Mehrheit bilden. Kennt ihr so Sätze wie, man kann doch heutzutage nicht mehr glauben das? Was sagt dieser Satz aus? Was beweist dieser Satz? Der Satz beweist überhaupt gar nichts. Der beruft sich nur auf heutzutage und auf die Mehrheit, die heutzutage da ist. Wer folgt schon der Evolutionstheorie, weil er sie wirklich geschaut hat? Wer tut das? Sogar Akademiker akzeptieren sie, weil die große Mehrheit sie akzeptiert. Sie beruht auf menschlicher Überlieferung für die meisten ihrer Anhänger. Und nichts anderes. Das ist typisch für falsche Philosophie. Ganz typisches Kennzeichen. Die Evolutionstheorie hat erklärtermaßen Gott nicht mit in der Rechnung. Am Anfang stand der Zufall. Gott wird systematisch ausgeklammert. Ein Schöpfer darf es nicht geben. Das ist die eine Säule der falsche Philosophie. Die Mehrheit glaubt sie und weil die Mehrheit sie glaubt, ist sie glaubwürdig. Das macht sie so stark und so verführerisch. Und wer sie ablehnt, diese falsche Philosophie, der ist immer in Erklärungsnot. Die andere Säule ist, die falsche Philosophie baut ganz auf die Elemente dieser Welt. Die vier klassischen Elemente, damals so in der Antike hat man gedacht, alles besteht aus vier verschiedenen Elementen, aus Mischungsverhältnissen, aus Luft, Wasser, Feuer und Erde. Alles ist entweder Luft oder Wasser oder Feuer oder Erde oder auch eine Mischung aus verschiedenen Teilen davon. Heute sind noch ein paar Elemente mehr dazugekommen, aber im Prinzip hat sich nichts geändert. Da ist die Materie, das ist das, was man sehen kann. Und alles begründet sich eben aus der Materie heraus. Materie ist alles. Nur die sichtbare Welt. Die unsichtbare Welt zählt nicht. Das sind alles Anmärchen, das ist alles, sind alles Hirngespinste. Die falsche, die unfreimachende Philosophie erkennt nur die sichtbare Welt an, die auf die vier Elemente oder lass es 113 Elemente sein, beruht. Die unsichtbare Welt, sie gibt es doch, auch wenn es sie nicht geben darf, nach Ansicht der Elite. Und wer sie in Betracht zieht, der wird gar nicht ernst genommen. Der ist erledigt und wer wird schon erledigt sein? Ich will nicht erledigt sein. Also, dass ich mich einlücke. Nein, will ich nicht. Gebt Acht, dass euch niemand einfängt, weder durch seine Philosophie noch durch falsche Lehren, die nur auf menschliche Überlieferung beruhen. Ihre Grundlagen sind die Elemente dieser Welt und nicht Christus. Denn in ihm ist die Gottheit mit der ganzen Fülle ihrer Kraft leibhaftig gegenwärtig. Echte, vollkommene Weisheit gibt es bei Christus. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Es ist eine Weisheit, die in die Freiheit führt. Wen der Sohn Gottes frei macht, der ist richtig frei. Nicht nur scheinbar. Er führt in die Freiheit und nicht in die Abhängigkeit, in die Angst, in die Ausweglosigkeit oder in Stolz oder in Überheblichkeit. Wenn uns Philosophie im Alltag begegnet, empfiehlt es sich, es mit der Weisheit in Christus gegenzutreten. Nicht jede Weisheit, die uns begegnet, ist verkehrt, aber man muss sie prüfen. Ist sie in Übereinstimmung? Deswegen ist Bibelkenntnis so super, super wichtig. Dass wir es lernen, in der Freiheit zu leben, das geht nur, wenn wir die Bibel kennen. Ganz besonders die Worte, die uns von Jesus überliefert sind. Bibelkenntnis allein bringt es aber nicht. Aber wenn ich das, was ich aus dem, sagen wir mal, aus dem Markus-Evangelium weiß, mit der Alltagsphilosophie, zum Beispiel hier in meinem Herz, ein Beispiel, gegenchecke, dann hilft mir das ganz enorm. Ich habe vor 2 Wochen eine Hausaufgabe euch mit auf den Weg gegeben und ich möchte euch wieder eine Hausaufgabe mit auf den Weg. Also erstmal möchte ich einladen zur Bibelstunde am 1. August, da kommt dann das Thema dran, das eigentlich letzte Woche schon sein sollte, Einführung ins Markus-Evangelium, was sich der Markus schon besonders darauf freuen. Aber es ist nicht dein Evangelium für uns allen. Die Aufgabe ist, die dauert jetzt mal eine Dreiviertelstunde. Letztes Mal war es eine halbe Stunde. Dreiviertelstunde. Ihr sollt eine Dreiviertelstunde Fernsehen. Ist das schwer oder leicht? Leicht. Okay. Sucht euch eine Sendung raus, die ihr anregend und interessant findet. Also keine langweilige Sendung. Irgendwas Entspanntes. Und bereitet mal Stift und Zettel bereit. Haltet das mal bereit. Und während ihr euch die Sendung guckt und sie genießt, denkt ihr aber nach. Jetzt wird's schwer. Denkt ihr mal nach und schreibt euch 3 oder 4 Sachen auf, die euch in dieser Sendung als Philosophie begegnen. Ihr werdet es kaum glauben, selbst Tiersendungen, das manchmal sind da Philosophien drin. Haltung zu Gott, zur Welt, zu Werten, zum Sinn des Lebens. Und markiert dann in einem weiteren Arbeitsgang alles mit einem Plus, wenn ihr denkt, es entspricht dem Willen Gottes, und mit einem Minus, wenn das nicht der Fall zu sein scheint. Wenn ihr meint, es ist uneindeutig, kann man nicht so genau sagen, dann will ich anrufen. Und dann reden wir drüber. Ich bin schon sehr gespannt. Also das ist die Hausaufgabe für nächstes Mal. Nochmal, es geht um die Freiheit, die uns Jesus gebracht hat. Seht zu, dass ihr sie nicht wieder verliert und wachst in diese Freiheit hinein. Amen.